Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich freue mich, diesen Morgen mit euch zusammen verbringen zu dürfen und mit euch zusammen in das Wort Gottes schauen zu dürfen. Und Johann hat uns gerade schon gut mitgenommen in das Thema Nicht von dieser Welt. Nicht von dieser Welt. Ich glaube, dieses Thema kann oder dieser Spruch kann sehr unterschiedliche Gefühle mit sich bringen, sehr unterschiedliche Gedanken bedeuten. Wenn ich zum Beispiel spät abends nach Hause komme und der Himmel, es sind keine Wolken zu sehen und dann schaue ich in den Himmel, es ist dunkel und man sieht die Sterne funkeln, dann bin ich oft begeistert, ich schaue in den Himmel und ich denke, wow, das ist nicht von dieser Welt. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, was ich da sehe. Es ist viel größer, als dass ich das erklären könnte und ich finde es oft faszinierend, wie klar einem dann wird, dass man selbst doch so klein ist, wenn das Universum so gigantisch ist und so viel da am Himmel hängt, was man nicht greifen kann. Und an dieser Stelle drückt dieser Satz nicht von dieser Welt Faszination und Begeisterung aus. Aber es kann auch etwas Negatives ausdrücken. Es kann Ablehnung oder Wut ausdrücken. Zum Beispiel in dem Satz, das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt. Sie leben offensichtlich in Ihrem eigenen Kosmos. Genau so lauteten vor einigen Monaten die Worte von Friedrich Merz, der die Rede von Olaf Scholz für völlig abwegig und weit weltfremd hielt. Und mit nicht von dieser Welt drückt er hier nicht Begeisterung oder Faszination aus, sondern vielmehr Wut und Ablehnung. Und wir sehen an diesen plumpen Beispielen, dass etwas, was nicht von dieser Welt ist, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Es kann auf der einen Seite Faszination und Begeisterung auslösen, es kann aber auch Wut oder Zorn oder Unsicherheit auslösen. Und manchmal liegen diese Extreme sogar ganz nah beieinander. Und wer an Jesus glaubt, wer an das glaubt, was wir zum Beispiel auch in dem Lied eben gesungen haben, das ganze Evangelium, der daran glaubt, dass die Bibel das unfehlbare, wahrhaftige Wort Gottes ist, hat sich für genau so eine Sache entschieden. Er hat eine Entscheidung getroffen, die größer ist als die Berufswahl, als ein Hauskauf, als die Partnerwahl. Eine Entscheidung, die sich auf das auswirkt, was wir hier und heute sehen können, aber eben auch auf eine unsichtbare Welt. Eine Entscheidung für das Hier und Jetzt, aber auch für die Ewigkeit. Und ein gläubiger Christ, jemand, der an Jesus glaubt, der hat in seiner Bekehrung sich für Jesus entschieden. Und diese Entscheidung, die du vielleicht heute getroffen hast, vielleicht vor 20 Jahren, vielleicht vor einer Woche, hat eine Konsequenz vor 2000 Jahren. Und ich finde, in diesem Satz alleine wird schon deutlich, das, worüber wir hier reden, ist nicht von dieser Welt. Wenn dieser Satz für dich unlogisch erscheint, dann fängst du vielleicht an zu verstehen, dass wir, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, über etwas reden, was nicht von dieser Welt und für uns Menschen oft schwer zu greifen ist. Was ich meine mit diesem Satz ist, dass man durch die Bekehrung zu denjenigen gehört, für die Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren zu seinem Vater gebetet hat. Und das finden wir in Johannes Kapitel 17. Da finden wir das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und dieses Gebet spricht Jesus beim letzten oder nach dem letzten Abendmahl für seine Jünger und für diejenigen, die durch die Jünger zum Glauben an Jesus kommen werden. Er weiß, dass er bald für diese Jünger sterben wird und für dich und mich. Und er spricht ein letztes Gebet für seine geliebten Nachfolger. Mit anderen Worten, Jesus spricht für dich. Jesus betet hier für dich, wenn du zu ihm gehörst. Und bevor wir uns überhaupt genauer mit diesem Text auseinandersetzen wollen, lohnt es sich, denke ich, sich darüber Gedanken zu machen, was das alleine schon für eine Kraft ist und wie viel das bedeutet. Jesus betet für dich. Der Sohn Gottes selbst tritt vor Gott, dem Schöpfer des ganzen Universums, für dich persönlich im Gebet ein. Und ich glaube, viele von uns durften es schon oft erleben, ich durfte das auf jeden Fall schon oft erleben, wie ermutigend und wie tröstend das ist, zu wissen, da ist jemand, der für mich betet. Meine Familie tritt für mich vor Gott ein. Meine Gemeinde tritt für mich vor Gott ein. Meine Freunde beten für mich. Und das gibt einem viel Mut, das trägt einen durch. Da sind Menschen, die für mich bei Gott anklopfen und ich weiß, Gott hört Gebet. Und er selbst sagt in Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Im Gebet eines Menschen, der Gott nachfolgt, da liegt viel Kraft. Wie viel mehr Kraft muss in dem Gebet von dem liegen, der selbst Gott ist, der Sohn Gottes ist und der die engste Beziehung zum Vater hat? Und wie gerne wird Gott dieses Gebet erhören, das Jesus für dich persönlich spricht. Dieses Gebet hat Kraft. Egal, ob du jetzt schon zu Jesus gehörst oder noch nicht, ob du vielleicht noch über ihn nachdenkst, ich würde dir sehr empfehlen, das Kapitel 17 im Johannesevangelium zu lesen und zu entdecken, was Jesus für dein Leben im Sinn hat. Das ganze Kapitel ist ein großes Gebet von Jesus mit sehr, sehr vielen wichtigen Aussagen. Und wir wollen uns heute auf die Verse 14 bis 17 konzentrieren. Johannes Kapitel 17, die Verse 14 bis 17. Da lesen wir Folgendes. Ich, also Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus betet zu seinem Vater und eine Aussage betont er immer und immer wieder: Die, für die ich bete, sind nicht von dieser Welt. Und wir wollen uns in dieser Predigt drei Punkte ansehen, was Jesus damit meint, dass wir nicht von dieser Welt sind. Jesus zeigt uns drei Dinge, nämlich wir sind nicht von dieser Welt geliebt, wir sind nicht von dieser Welt genommen und wir werden nicht von dieser Welt bestimmt. Wir schauen zuerst in Vers 14, wo Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus hat seinen Nachfolgern das Wort Gottes, die Bibel, gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie natürlich die Bibel noch nicht in dem vollen Umfang, wie wir sie heute haben, aber sie hatten ein Stück davon und sie hatten vor allem die Worte Jesu selbst gehört. Er hat ihnen genau das weitergegeben, womit sein Vater ihn beauftragt hatte. Nicht mehr und nicht weniger. Und wer die Bibel liest, der wird sehr schnell feststellen, dass Jesus niemand war, der das gesagt hat, was die Leute gerade gerne hören wollten, um sich irgendwie beliebt zu machen, um den Leuten zu passen und gut anzukommen, sondern Jesus tat oft genau das Gegenteil. Menschen, die voller Wut waren und meinten, gegenüber allen im Recht zu sein, zu denen sagte Jesus, liebe deine Feinde. Menschen, die meinten, jemand zu sein und hohes Ansehen zu verdienen, sagte Jesus, wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Menschen, die aus finanzieller Sicht ganz oben angekommen sind, die das große Geld gemacht hatten und meinten, sich darauf ausruhen zu können und ihr Geld liebten, zu denen sagte Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Menschen, die dachten, sie wären so fromm, so gut, so gerecht, dass sie sich selbst den Himmel verdient hätten, sagte er, von außen erscheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wir sehen, Jesus war ein Mann, der nicht durch die Blume geredet hat. Er verkündigte unter allen Umständen genau die Worte, die er von Gott, von seinem Vater bekommen hatte, ganz egal, ob die Menschen ihn dafür feierten oder ihn dafür, wie er es selber sagt, hassten. Aber auf die Spitze trieb er es mit den Worten aus Johannes 14,6. Da lesen wir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus erhebt hier einen Anspruch, der für sehr viele Menschen ein riesen Dorn im Auge war. Er sagt, ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Und Jesus sagt den Menschen damals, und er sagt uns auch durch die Bibel bis heute, wer nicht an mich glaubt, der wird auf ewig nicht zum Vater in den Himmel kommen, sondern er wird verloren gehen. Was macht das mit dir, wenn du diese Worte hörst? Wie reagiert dein Herz darauf? Ich glaube, dass deine Wahrnehmung dieser Aussagen vor allem davon abhängt, welche Beziehung du persönlich zu Jesus hast. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, das wirklich passiert ist. 2007 spielte ein 39 Jahre alter Mann in einer U-Bahn-Station einige Lieder auf seiner Geige. Tausende Menschen gingen in 45 Minuten an ihm vorbei und innerhalb dieser 45 Minuten blieben nur 7 Leute bei ihm stehen, um zuzuhören. Insgesamt kamen $32 in seinem Hut zusammen, den er vor sich hingelegt hatte, bis der Mann dann seine Geige wieder einpackte und ging. Und erst 2 Tage vorher hatte genau derselbe Mann namens Joshua Bell in einer ausverkauften Konzerthalle vor sehr vielen Menschen gespielt und es wurde kein Ticket unter $100 verkauft. Dieselben Lieder auf derselben unbezahlbaren Geige, gespielt von demselben Musiker. Aber auf der einen Bühne wusste niemand, wer dieser Mann ist. und kaum jemand wusste seine Kunst deshalb zu schätzen. Und auf der anderen kannte ihn jeder und war deshalb bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, um seine Kunst zu bestaunen. Und ich finde, dieses Experiment macht sehr deutlich, was wir über jemanden denken und wie gut wir jemanden kennen, beeinflusst auch, wie wir ihn behandeln und wie wir beurteilen, was er tut oder was er sagt. Wenn wir jemanden gut kennen, dann wende ich mich ihm eher automatisch zu als einem völlig Fremden. Und für diejenigen von euch, von uns, die sich für Jesus schon entschieden haben, die Kinder Gottes sind, gilt, wir kennen Jesus. Wir haben Jesus persönlich kennengelernt. Er hat uns gerufen und wir sind seinem Ruf gefolgt. Und weil ihr Jesus kennt, wisst ihr, dass sein Wort wahr ist, dass Jesus niemals lügt. Und in demselben Gebet sagt Jesus zu Gott, dem Vater, in Vers 7 und 8, nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Wir glauben als Christen nicht an irgendeinen verrückten Hochstapler, der sich bestimmte Dinge ausgedacht hat, sondern wir glauben an den gesandten Sohn Gottes und alles, was er sagt, kommt direkt von Gott. Kein Wort kommt nicht von Gott. Was Jesus sagt, stimmt auch dann, wenn es völlig weltfremd klingt und nicht zeitgemäß ist, wie wir heute sagen würden, denn er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der wusste auch schon vor 2000 Jahren, schon vor Ewigkeit, was heute aktuell sein wird. Und dass sein Wort heute nicht weniger aktuell sein wird, als vor 2000 Jahren und vor 6000 Jahren und vor Ewigkeiten. Für Menschen, die Jesus nicht kennen, erscheint ein Leben für eine unsichtbare Welt irgendwie verrückt. Für viele Menschen ist es ein absolutes Unding zu behaupten, der liebe Gott könnte Menschen für immer in die Hölle werfen. Dass der Mensch von Grund auf nicht gut, sondern sündig ist und einen Retter braucht. Wer behauptet, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt und nicht jeder das glauben kann, was er möchte und es ganz viele Wahrheiten gibt, der ist intolerant und völlig überholt. Aber genau das sagt uns die Bibel unmissverständlich. Eine Welt, in der Selbstbestimmung das oberste Gut geworden ist, kann das aber nicht akzeptieren. Denn das zu akzeptieren würde ja bedeuten, dass ich mein ganzes Leben dem Wort Gottes unterordnen müsste und dass ich mich selbst nicht mehr selbst bestimmen könnte, sondern mich von Gott bestimmen lassen muss. Und ich müsste anerkennen, dass der Schöpfer, der mich gemacht hat, besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Also glaube ich lieber gar nicht, dass es einen Schöpfer gibt. Und beim Lesen dieses Verses kommen mir schnell verschiedene Situationen in den Kopf. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die erste Woche meines Studiums, die sogenannte Erstsemester-Einführungswoche. Wir saßen mit ungefähr 40 Erstsemestlern in einem großen Seminarraum. Vorne ein etwas älterer Student in einem höheren Semester, der uns ja die Uni zeigen sollte, uns einführen sollte. Und er wollte zur Auflockerung, damit wir uns ein bisschen kennenlernen, ein Spiel mit uns spielen, indem er immer einen Satz sagte und wer diesem Satz zustimmte, der sollte aufstehen. Und es fing harmlos an, ich weiß es nicht mehr genau wie, wahrscheinlich ungefähr mit so Sätzen wie ich habe mehr als zwei Geschwister, ich mag gerne Pizza. Und es fing harmlos an, aber dann kamen zwei Sätze, die mir bis heute sehr im Kopf geblieben sind. Der erste Satz war, ich habe schon mal an einem Tag mit mehr als zwei Personen geschlafen. Bei diesem Satz meldete er sich selber mit einem Lachen im Gesicht und er war nicht alleine da. Die Menschen waren stolz auf ihre Sünde, sie feierten es, sie lachten über Dinge, die Gott aufs Schärfste verurteilte. Und der zweite Satz lautete in etwa, ich bin gegen die Ehe für alle. Oder mit anderen Worten, ich glaube, dass die Ehe ausschließlich ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau ist. Und bei diesem Satz wurde die Anspannung im Raum merklich größer. Die Anspannung im Raum, aber auch in mir drin, das habe ich sehr stark gespürt. Es war sehr still, als ein gläubiger Moslem, eine andere Christin und ich aufstanden und uns unkommentiert wieder hinsetzten. Ich war in diesem Moment froh, nicht alleine dazustehen, aber man hat einfach gemerkt, diese Anspannung im Raum. Und vielleicht kennst du diese Anspannung, diese Angst, da zu sitzen und von anderen verurteilt zu werden, ausgestoßen oder sogar gehasst zu werden. In unserer Zeit, in unserem Land erleben wir diese, diese Anspannung, diesen Hass, besonders dann, wenn es darum geht, dass die Ehe ein göttliches Konzept ist, ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn wir daran glauben, dass es nicht unendlich viele Geschlechter gibt und jeder sich das selber aussuchen kann, sondern dass Gott dich richtig gemacht hat, als Mann oder als Frau. Oder wenn wir daran glauben, dass das Leben nicht dann beginnt, wenn es der schwangeren Frau gerade passt, sondern dann, wenn Jesus das Leben in diese Frau hineingelegt hat. Ein Nachfolger Jesu glaubt, dass alles andere Sünde ist und dass Gott das auf Schärfste verurteilt. Aber wir leben und wir reden von einer Welt, die das hasst, weil sie die Finsternis mehr liebt als das Licht. Und dieser Hass, der kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Vielleicht bedeutet es für dich, dass du schief angeguckt wirst. Vielleicht, dass du ausgelacht wirst oder sogar beleidigt wirst. Vielleicht wirst du sogar dafür körperlich geschlagen. Vielleicht wirst du ausgegrenzt. Wir haben aber auch schon gesehen, wie in Deutschland Kirchen mit Eiern und anderen ekelhaften Dingen beworfen worden sind. Und wir müssen nicht weit über unsere Landesgrenzen hinausschauen, um zu sehen, dass Menschen dafür gefoltert, inhaftiert werden oder sogar getötet, wie vor kurzem 70 Geschwister im Kongo, die ihr Leben gelassen haben für Jesus. Die einfach enthauptet worden sind für die Wahrheit. Ich glaube, der Hass, den wir hier erleben, ist noch sehr gering im Vergleich. Aber wie auch immer dieser Hass dieser Welt sich zeigt, wenn wir uns Gottes Wort als der einzigen Wahrheit unterordnen, dann wird dieser Hass nicht ausbleiben. Entschuldigung. Wer Jesus nachfolgt, der ist nicht von dieser Welt geliebt. Die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Nachfolger Jesu sind nicht von dieser Welt geliebt, weil sie nicht von dieser Welt sind. Wenn in der Bibel von der Welt die Rede ist, dann geht es meist um den Gegensatz zwischen Gottes Welt und dieser Welt, zwischen Gottes Welt und seinen Werten und den Werten, die dieser Welt wichtig sind. Die Welt liebt die Sünde. Die Welt liebt die sündigen Triebe und Begierden und will ihnen freien Lauf lassen. Wer also nicht von dieser Welt ist, wer Sünde verurteilt und nicht nach seinen Begierden, sondern nach dem Wort Gottes lebt, der ist ein Spießer, ein Außenseiter und ein Spielverderber. Wir sehen hier eine von vielen Stellen, an denen sehr deutlich wird, dass Nachfolger Jesu von dieser Welt gehasst und verstoßen werden. In Johannes 15, Vers 19, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Nachfolger Jesu sind nicht von dieser Welt geliebt. Das ist keine Eventualität, es ist nichts, was eventuell sein könnte, es ist eine logische Konsequenz. Aber wir müssen hier vorsichtig sein. Jesus sagt hier nicht, tut alles, um gehasst zu werden. Darum geht es nicht. Im Gegenteil, Jesus benannte die Liebe ausdrücklich als das höchste Gebot. Manche Christen haben es sich aber zur Aufgabe gemacht, Hass zu schüren und Feindschaft mit der Welt zu suchen. Aber das ist nicht das, wovon Jesus hier spricht. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir automatisch den Hass dieser Welt auf uns ziehen werden, wenn wir als die Personen leben, zu der er uns berufen hat. Er hat uns aus der Welt heraus erwählt. In Johannes 1, die Verse 10 bis 12 lesen wir, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du von dieser Welt gehasst. Du wirst nicht von ihr geliebt. Aber wenn du von dieser Welt gehasst wirst, dann vergiss nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist nicht von dieser Welt. Du bist ein Erbe des Himmels. Du bist ein Bürger im Reich Gottes. Und du steuerst durch die Gnade Gottes auf dieses Reich, auf das ewige Leben in Perfektion im Himmel zu. Und der Hass dieser Welt kann eine sehr große Last sein, aber es ist eine Last, die du nicht alleine trägst. Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus kennt diesen Hass, den du für ihn erträgst, denn auch er ist nicht von dieser Welt. Sein ganzes Leben war für ganz viele Menschen ein Dorn im Auge. Er brachte Licht in ihre Dunkelheit und die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Einer der größten Unterschiede zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion ist, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Er ist ein Gott, der mit uns mitfühlen kann. Wie könnte jemand mit uns mitfühlen, Mitleid haben, der es überhaupt nicht weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein? Unser Gott weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Unser Gott hat sich aus Liebe entschieden, Mensch zu werden. Und er hat puren Hass kennengelernt. Hass in einer Form, wie niemand von uns ihn jemals erlebt hat. Denn niemand von uns würde diesen Hass erleben können und ihn überleben. Er wurde ausgelacht, er wurde beschimpft und man versuchte schon vor Golgatha, ihn umzubringen. Mit seinen Predigten und mit seinen Wundern hatte Jesus sich viele Feinde gemacht. Und als Jesus dieses Gebet in Johannes 17 betet, weiß er auch ganz genau, dass er auf dem Weg ist, zu Unrecht bespuckt, geschlagen, verurteilt und am Kreuz wie ein Verbrecher getötet zu werden. Und Jesus hätte sich das doch alles sparen können, oder? Er hätte bei seinem Vater bleiben und einfach das Paradies genießen können. Aber Jesus ist kein Egoist. Jesus ist ein guter Freund. Was zeichnet einen guten Freund aus? Ein guter Freund ist jemand, mit dem du Spaß haben kannst, jemand, mit dem du eine gute Zeit verbringen kannst, der dir zuhört, der vielleicht die gleichen Interessen teilt wie du. Aber eine der wichtigsten Eigenschaften für eine gute Freundschaft, denke ich, ist, dass ein guter Freund dir auch sagen kann, was nicht gut läuft. Er ist in der Lage, die Dinge beim Namen zu nennen, die dir wehtun könnten. Ein wirklich guter Freund ist jemand, der dir das klar macht, dass da etwas nicht in Ordnung ist bei dir, obwohl er weiß, dass es ihn auch was kosten könnte. Und ein noch besserer Freund benennt nicht nur dein Problem, sondern er hilft dir auch, dieses Problem zu überwinden. Und der allerbeste Freund, der ist sogar bereit dafür, für dich zu sterben, damit du dieses Problem überwinden kannst. Wenn da ein Freund an deiner Seite ist, der sich mit seinem Leben dafür einsetzt, dich zu retten, dann ist es doch nur logisch, dass du dich auch mit deinem Leben für diesen Freund einsetzt, oder? Und ihr ahnt es schon, dieser Freund ist Jesus. Und er möchte es auch für dich sein, wenn du noch nicht sein Kind bist, wenn du noch nicht zu ihm gehörst. In Jesus ist Gott für dich persönlich Mensch geworden. Er wurde Mensch wie du und ich und er spricht uns auf unsere wunden Punkte an, wie ein guter Freund das eben tut, wissend, dass wir ihn dafür hassen werden. Er hat uns zuerst geliebt, als wir noch Feinde waren. Besonders in der Bergpredigt in Matthäus 5 können wir sehen, wie knallhart Jesus sein konnte. Wir lesen in Vers 22 in Matthäus 5, ich aber sage euch, wer schon auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Brüder werden dir sagen können, dass ich ins Feuer der Hölle gehöre. In Vers 27 und 28 sagt Jesus dann, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und wenn Jesus hier die Wahrheit sagt, und das glaube ich, dann bin ich auch hier schon schuldig geworden. Und ich bin, auch wenn ich nicht geschieden bin, ein Ehebrecher, genauso wie jeder andere. Und wir könnten die Liste weiterführen. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund und er macht ganz deutlich, dass niemand von sich aus gut ist. Das Gegenteil von dem, was die Welt uns heute predigt, oder? Diese Welt, in der es immer mehr darum geht, dass du genau so, wie du bist, gut bist und bitte verändere dich nicht. Und wenn da jemand ist, der möchte, dass du dich veränderst, dann ist er toxisch für dich und er gehört raus aus deinem Leben. Jesus sagt dir genau das Gegenteil. Jesus sagt, niemand ist gut als Gott alleine. Und niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Vater in den Himmel, weil der Vater wirklich gut ist. Der Vater, er ist fehlerfrei, ohne Fehler. Und wenn auch nur einer von uns fehlerhaften Menschen ins Paradies kommt, in seine Welt, dann wäre diese Welt nicht mehr perfekt. Nicht mehr fehlerfrei. Und wir hätten genau das gleiche Chaos, wie wir es hier heutzutage haben. Niemand kommt zum Vater. Jesus sagt das nicht, um dir die Laune zu verderben. Er sagt es, weil er dich davon abhalten will, in einer selbstgerechten Illusion in ein offenes Messer zu laufen. Und wenn er dafür gehasst wird, dann nimmt er das für dich gerne in Kauf. Und er sagt dir ins Gesicht, niemand kommt zum Vater. Auch du kommst nicht zum Vater. außer durch mich. Jesus ist nicht nur dieser Freund, der dir deine Fehler zeigt, auch wenn du ihn dafür hast. Jesus ist auch dieser Freund, der sein Leben für dich gibt, damit deine Fehler beseitigt werden. Er stirbt für deine Sünden am Kreuz auf Golgatha, daran erinnern wir uns heute im Abendmahl, und bezahlt damit den Preis, den du hättest bezahlen müssen, um rein und heilig vor Gott stehen zu können. Und sein perfektes, sein reines, heiliges Leben, in dem Jesus nicht eine Sünde getan hat, das rechnet er dir an und er tut so, als hättest du es getan, als hättest du keine Sünde in deinem Leben. Diese Gerechtigkeit nimmst du dann mit in den Himmel und er nimmt deine Sünden auf sich. Du und ich, wir hätten sterben müssen, für immer von Gott getrennt sein müssen, aber an unserer Stelle stirbt Jesus selbst für uns. Er nimmt den Hass dieser Welt auf sich, um für dich und mich zu sterben. Und alles, was du noch tun musst, um das anzunehmen, ist daran zu glauben. Diese Liebe, in der er sich für uns entschieden hat, diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Jesus weiß, wie es ist, von der ganzen Welt gehasst zu werden, bis zum Tod. Aber diesen Hass hat er für uns gerne in Kauf genommen. Wie viel mehr sollten wir denn bereit sein, uns jetzt für ihn hinzugeben und für ihn auch von dieser Welt gehasst zu werden? Denn wir wissen, dass wir hier auf dieser Erde nur Gäste sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und durch seine Liebe, die nicht von dieser Welt ist, hat Jesus uns zu Bürgern einer besseren Welt, nämlich des Himmels und des Reiches Gottes gemacht. Und für dieses Reich, für diese andere, höhere Welt dürfen wir jetzt leben. Und vielleicht fragst du dich, wenn Jesus das doch weiß, warum, wenn er weiß, dass wir gehasst werden in dieser Welt, warum holt er uns dann nicht einfach zu sich? Es wäre doch einfach. Es ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation. Wir werden dann nicht mehr gehasst und die Welt muss sich nicht mehr über uns aufregen. Aber Jesus hat andere Pläne. Denn zwar werden wir nicht von dieser Welt geliebt, aber auch mit gutem Grund noch nicht von dieser Welt genommen. Jesus betet nämlich weiter in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Es könnte doch eigentlich so einfach sein, oder? Warum betet Jesus nicht, ich bitte dich, dass du jeden aus der Welt nimmst, der dir nachfolgt? Er sieht doch den ganzen Hass und er sieht die Menschen, die für ihn sterben und die Kämpfe, denen seine Kinder ausgesetzt sind. Warum befreit er uns nicht einfach davon? Er sagt sogar ganz explizit, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Und ich denke, wir würden diese Aussage nicht so explizit in der Bibel finden, wenn Jesus dafür nicht einen guten Grund hatte und wollte, dass es so in der Bibel steht. Und diesen Grund möchte ich anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen. Ich habe letztens auf Instagram das Profil von einem Milliardär gesehen. Dieser Milliardär hat es ganz offensichtlich nicht mehr nötig, für Geld arbeiten zu gehen. Er könnte es sich finanziell leisten, für den Rest seines Lebens nur noch Urlaub zu machen, sich auf die faule Haut zu legen. Und trotzdem, wenn man durch sein Profil scrollt, dann findet man Bilder in einer Rettungssanitäteruniform. Dieser Mann hat absolute finanzielle Freiheit, aber er arbeitet aus Leidenschaft als Rettungssanitäter, weil er es liebt, Menschen zu helfen. Er braucht kein Gehalt mehr, aber er will Menschen helfen. Ich bin mittlerweile seit 21 Jahren ein Kind Gottes. Das bedeutet, dass ich geistlich gesehen mit 6 Jahren schon ausgesorgt hatte. Seit ich, wenn auch noch mit einem sehr kindlichen Glauben, angenommen habe, dass Jesus mein Retter ist, dass ich ein Sünder bin und dass ich Rettung durch ihn brauche. Seit ich 6 Jahre alt war, habe ich eine Eigentumswohnung im Himmel. Jesus ist uns in den Himmel vorausgegangen und er bereitet Wohnungen für uns vor. Und das kannst du nachlesen in Johannes 14, Vers 2. Also seit 21 Jahren wäre es für mich doch einfacher gewesen, hätte Jesus mich einfach zu sich geholt. Dann wäre ich für immer im Urlaub. Aber Gottes Pläne für uns Christen sind anders. Er hat für uns ausgesorgt und jetzt dürfen wir wie ein reicher Rettungssanitäter für Menschen da sein, die Jesus noch nicht kennen. Kinder Gottes haben ewiges Leben bekommen, nicht um es für sich zu behalten, sondern um es an die ganze Welt weiterzugeben. Und das lesen wir in Matthäus 28, Vers 19. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wenn du noch hier bist, und das trifft ja ungefähr auf 100% von uns hier zu, dann hat das einen guten Grund. Du bist noch hier, weil Gott mit dir noch nicht fertig ist. Er will dich noch gebrauchen und du darfst vor einer Welt, die dich dafür hassen wird, dich dafür auslacht, bezeugen, dass er die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielleicht darfst du das noch 70 Jahre lang tun. Vielleicht darfst du das noch einen Tag lang tun. Aber genau die Zeit, die noch in dieser Welt hast, ist dafür da, um von Gott gebraucht zu werden. Die hat Gott für dich vorgesehen. Noch genau diese Zeit lang will Gott dich gebrauchen, um Menschen zu ihm zu führen und um ihn mit dieser Zeit zu ehren. Wir sind mit gutem Grund noch in dieser Welt. Wir sind mit gutem Grund noch nicht von dieser Welt genommen. Wenn du also dem Hass dieser Welt ausgesetzt bist, dann denk daran, dass es nicht umsonst ist. Als Kind Gottes stehst du in einem harten geistlichen Kampf. Aber du würdest nicht mehr hier sein, wenn Gott dich nicht genau dafür vorgesehen hätte. Er hat noch immer etwas mit dir vor, er will dich noch gebrauchen und in diesem Kampf lässt er dich nicht alleine stehen. Jesus betet hier nicht, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sie werden schon irgendwie klarkommen. Nein, Jesus betet für dich, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn du in dieser Welt als jemand lebst, der nicht von dieser Welt ist, dann hat der Fürst dieser Welt ein großes Problem mit dir. Der Fürst dieser Welt, so wird der Teufel in der Bibel immer wieder beschrieben. Und als Kind Gottes mit einem Auftrag Gottes auf dieser Welt, auf dieser Erde, stellst du eine Gefahr für ihn dar, weil du seine Nachfolger, die Nachfolger des Teufels, zu den Nachfolgern seines Feindes, zu den Nachfolgern Gottes machen könntest. Oder Gott dich dafür gebrauchen könnte. Und er geht umher wie ein brüllender Löwe und will dich zerstören. Er will dich durch Versuchungen zu Fall bringen. Er will dich durch den Hass dieser Welt zum Schweigen bringen. Er will alles tun, damit du dein Bürgerrecht im Himmel aufgibst und ein Bürger seiner gefallenen, zerstörten Welt wirst. Und er ist wirklich gut da drin. Täglich prasseln die feurigen Pfeile Satans auf die Kinder Gottes ein und wir wären ihnen schutzlos ausgeliefert, hätten wir nicht diesen einen mächtigen Fürsprecher an unserer Seite, nämlich den Sohn Gottes selbst, Jesus Christus. Satan ist viel Macht gegeben im Vergleich zu uns schwachen Menschen. Aber im Vergleich zu unserem allmächtigen Gott ist seine Kraft mickrig und schwach. Dieser Gott bewahrt dich vor dem Bösen. Und das ist leicht gesagt, oder? Erlebst du das genauso? Bist du nie mit dem Bösen konfrontiert? Das, wofür Jesus hier betet, ist nicht, dass wir nie dem Bösen begegnen müssen, dass wir nie etwas Böses erleben. Er kennt ja den Hass und er hat ihn selber eben noch benannt. Und er kennt diesen Hass, den wir in der gefallenen Welt erleben. Er betet hier nicht für ein Leben in Zuckerwatte, sondern für Bewahrung in der Konfrontation mit dem Bösen. Gott verbietet dem Satan nicht, uns herauszufordern, aber Gott verbietet ihm, uns mehr Lasten aufzulegen, als wir tragen können. Das lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Aber Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Solange wir in dieser Welt leben, werden wir dem Bösen begegnen müssen. Aber egal wie groß der Hass und die Schmerzen und die Versuchungen sein mögen, Gottes Kinder werden niemals mehr tragen müssen, als sie tragen können. Und darauf darfst du dich verlassen. Und vielleicht lässt Gott gerade großes Leid in deinem Leben zu. Vielleicht fühlt sich dieses Leid und dieser geistliche Kampf gerade zu groß für dich an. Und Gott verspricht dir aber, dass du es tragen kannst. Gott verspricht dir, dass es einen Ausweg gibt. Gott selbst wird dich bewahren und er wird dich durchtragen. Und darauf darfst du dich verlassen. Und wenn du gerade keinen Ausweg siehst, und keine Hoffnung in Sicht ist, dann erinnere dich an das, worauf Jesus hier immer wieder den Fokus legt. Du bist nicht von dieser Welt. Du bist nicht von dieser Welt geliebt. Du bist nicht von dieser Welt genommen. Aber du bist auf dieser Welt auch nicht alleine und auch nicht hilflos ausgeliefert. In Vers 16 sehen wir dann nochmal einen fast identischen Satz wie in Vers 14. Jesus sagt wieder, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Also Jesus weist den Vater im Gebet nochmal darauf hin, dass seine Nachfolger zu ihm gehören. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir auch Geschwister, dann sind wir Brüder und Schwestern von Jesus. Wir gehören zu ihm und mit ihm zu einer anderen Welt. Und für diese andere Welt sind wir bestimmt und entsprechend sollte unser Leben in dieser Welt auch aussehen, oder? Es kann ja nicht sein, dass wir nicht von dieser Welt sind, genauso aber aussehen wie die Welt. Und deshalb betet Jesus weiter, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das Wort Heilige, das Jesus hier verwendet, lautet im griechischen Urtext hagiason und das bedeutet so viel wie absondern, reinigen oder weihen. Es geht Jesus also darum, dass wir als Christen nicht nur faktisch räumlich getrennt sind von dieser Welt, sondern auch eine aktive Absonderung stattfinden muss, in der wir uns von dieser Welt trennen und uns Gott ganz hingeben. Wie kann das konkret aussehen? Ich glaube, dass es hier leider oft zu falschen Auslegungen mit sehr zerstörerischen Konsequenzen kommen kann. Von dieser Welt abgesondert zu sein, bedeutet nicht oder zumindest nicht immer, Kontakt zu Ungläubigen zu meiden. Erstens wäre es dann ganz belanglos gewesen, dass Jesus nicht darum bittet, dass die Gläubigen aus der Welt genommen werden. Wenn Jesus von uns möchte, dass wir in alle Welt hingehen und alle Völker zu Jesu Jüngern machen, dann kann er nicht gleichzeitig meinen, dass wir bloß unter uns bleiben und alle Nichtchristen meiden sollten. Im Gegenteil, alle Welt kommt nicht zu unseren Gottesdiensten. Alle Welt sitzt mit dir im Büro. Alle Welt geht vielleicht mit dir in den Sportverein. Alle Welt interessiert sich vielleicht für den gleichen Sport wie du. Alle Welt sitzt auf der Straße. Alle Welt ist da, wo wir unseren Alltag teilweise verbringen. Und wir können alle Welt nicht erreichen und niemanden zu einem Jünger Jesu machen, wenn wir behaupten, dass Heiligung bedeuten würde, nichts mehr mit dieser Welt zu tun zu haben. Und zweitens wäre Jesus selbst dann auch ein schlechtes Vorbild für seine Jünger. Er verbrachte Zeit mit Betrügern, mit Irrlehrern, mit Zynikern, mit Prostituierten, mit allen möglichen Sündern. Und er investierte Zeit in Sünder. Er besuchte viele von ihnen sogar privat, um ihnen die Worte Gottes zu bringen und sie von ihrer Sünde zur Buße zu befreien. Von dieser Welt abgesondert zu sein, heißt nicht, sich von dieser Welt zu isolieren und nichts mehr mit dieser Welt zu tun zu haben. Aber von dieser Welt abgesondert zu sein, heißt, in dieser Welt zu sein, zu leben, aber nicht wie diese Welt zu sein. Christen leben zwar in dieser Welt, aber sie leben nicht wie diese Welt, sondern wie der, der gleich wie sie nicht von dieser Welt ist. Christen leben wie Jesus, abgesondert von der Sünde. Denn Christen werden drittens nicht von dieser Welt bestimmt. Jesus hat sich zwar in Zöllner investiert, aber er hätte niemals mit ihnen gestohlen oder mit ihnen gesoffen. Jesus hat sich in Prostituierte investiert, aber er hätte niemals mit ihnen geschlafen. Jesus war ein Freund von Petrus, aber er hätte niemals so wie Petrus seine Freunde verleugnet. Jesus lebte mit Sündern, aber ohne Sünde. Die Sünde befriedigt kurzfristig Begierden, die eben von dieser Welt sind. Aber Jesus und seine Nachfolger leben in dieser Welt für ein langfristiges Ziel, das nicht von dieser Welt ist. Paulus formuliert diese Perspektive in Titus 2, den Versen 11 bis 14 sehr gut und er tut es folgendermaßen, Titus 2, die Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Für Gott geheiligt, von dieser Welt abgesondert leben, heißt, dass wir in dieser Welt alles, was gottlos ist und was die weltlichen Begierden betrifft, verleugnen. Also, dass wir es loslassen, dass wir uns davon abstoßen und stattdessen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Wie machen wir das? Und auch das sagt Paulus uns, indem wir uns auf die Hoffnung fokussieren, die uns erwartet, wenn Gott in seiner großen Herrlichkeit erscheint und uns, sein Volk, zu sich holt. Und für diesen Tag, für diese Ewigkeit, die dann beginnt, leben wir und an diesem Tag wollen wir sehen, dass möglichst viele Menschen mit uns mit zu Jesus gehen. Nachfolger Jesu werden nicht von dieser Welt bestimmt. Sie lassen sich einzig und allein von Gott bestimmen. Vielleicht klingen diese Sätze jetzt für dich irgendwie ganz selbstverständlich und du hast hier gerade nichts Neues gehört. Aber sind diese Sätze das wirklich? Die Welt, in der wir leben, die ist sehr, sehr laut. Jeden Tag prasseln von allen Seiten Meinungen, Nachrichten, Tipps und Tricks, Philosophien, Lehren und Irrlehren auf uns ein. Viele von uns lassen sich täglich, stundenlang von verschiedensten Medien überfluten. Aber vielleicht sind das für dich gar nicht unbedingt die sozialen Medien. Vielleicht ist es ein Freundeskreis, in dem bestimmte Meinungen, bestimmte Gedanken immer wieder groß gemacht werden. Vielleicht sind es Lehrer, denen du täglich stundenlang zuhören musst und die Ansichten vertreten, die Gott nicht gefallen. Von überall predigt diese Welt zu uns, wie wir zu denken, wie wir zu sein und wie wir zu handeln haben, was wichtig ist und was unwichtig ist. Wie schaffst du es, in diesem Wirrwarr noch zu wissen, noch sicher zu gehen, dass du nicht von dieser Welt bestimmt wirst? Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, das sagt Jesus. Wer nicht von dieser Welt bestimmt werden möchte, weil er weiß, dass er nicht von dieser Welt ist, der muss immer und in allen Dingen auf der Suche nach der Wahrheit sein. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Er muss nah am Wort Gottes sein. Wer täglich so vielen Einflüssen ausgesetzt ist, wie wir das heutzutage sind, und ich weiß nicht, wie gut wir es hinkriegen können, gar nicht von diesen Einflüssen beeinflusst zu werden, der muss auch wirklich täglich in Gottes Wort sein. Der muss täglich in der Bibel lesen. Ein Leben in Gottesfurcht und in Heiligung ist nur dann möglich, wenn wir auch danach suchen, was Gott wirklich gefällt und was nicht. Wir müssen prüfen, was von dieser Welt ist und was von Gottes Welt ist und was ihm gehört und was ihm gefällt. Und alle diese Informationen, die finden wir hier drin, in der Bibel. Was ihr widerspricht, das ist immer, 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 immer eine Lüge. Und hier schließt sich der Kreis zum ersten Punkt. Denn wer so radikal an das Wort Gottes denkt, der wird nicht von dieser Welt geliebt. Ein Leben in Heiligung wird dich immer auch etwas kosten. William MacDonald sagt in seinem Buch Wahre Jüngerschaft sinngemäß, wir können Jesus nicht nachfolgen, der arm und verhasst war, und erwarten, dabei reich und beliebt zu sein. Jesus spricht hier aber nicht direkt zu seinen Jüngern, und es ist wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Jesus spricht nicht direkt zu seinen Jüngern, sondern zu seinem Vater. Und er bittet ihn für seine Jünger. Und ich glaube, das darf uns großen Mut machen. Heiligung, Absonderung von dieser Welt ist ein aktiver Prozess. Aber der Erste, der in diesem Prozess aktiv wird, ist Gott selbst für uns. Er schenkt Wollen und Vollbringen. Und wenn du sein Kind bist, dann lebt er durch den Heiligen Geist in dir und er gibt dir die Kraft dazu, zu wachsen. Und er steht dir bei, wenn du dafür gehasst wirst. Wer nicht von dieser Welt bestimmt wird, der wird auch nicht von dieser Welt geliebt. Aber solange wir noch hier sind und nicht von dieser Welt genommen, will Gott uns hier auch noch gebrauchen, denn alle Welt liest nicht die Bibel, sondern alle Welt liest dich und mich. Jesus ist nicht von dieser Welt, aber er hat sich für diese Welt hingegeben, um sie zu retten. Und durch ihn sind auch wir nicht mehr von dieser Welt. Und aus Dankbarkeit dafür, dass er uns in eine neue, ewige, heilige, perfekte Welt gerettet hat, wollen auch wir uns ihm weihen, ihm hingeben, uns für ihn heiligen. Amen.